Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 7 bis 10 der Sure 10, Yunus.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Und nun zur sinngemäßen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Die aber, die nicht an die Begegnung mit uns am Auferstehungstag glauben, die zufrieden sind mit dem Leben in dieser Welt und sich auf das Diesseits verlassen, und jene, die unserer Zeichen achtlos sind, sie sind es, deren Heimstatt das Feuer ist, um dessen Willen, was sie sich erwarben. Jene jedoch, die glauben und gute Werke tun, wird der Herr im Lichte ihres Glaubens recht leiten. Ströme werden unter ihnen dahinfließen in den Gärten der Glückseligkeit. Ihr Ruf dort wird sein: Rein und makellos bist du, o Allah. Und ihr Gruß dort wird sein: Frieden. Und dann werden sie rufen: Aller Preis und Dank gebührt Allah, dem Herrn der Welten.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Samstag, dem 6. April 2024, gleich dem 18. Farvardin 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »So wird gesagt«. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Iranische Kultur und Zivilisation«. Zum Abschluss hören Sie unsere Sondersendereihe »Ramadan, der Monat des Segens«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe »So wird gesagt«. Bleiben Sie dran!
Gesagt. An einem schönen Brunnen weit draußen vor der Stadt lebte eine Schar wilder Tauben. Unter ihnen gab es zwei Tauben, die besonders gute Freunde waren. Die eine hieß Borsande und die andere Navosande. Eines Tages, als sie wieder in der Luft über die Steppe segelten, wies Borsande auf einen Berg in der Ferne und forderte Navosande auf: »Lass uns dorthin fliegen.« Aber Navosande meinte: »Das ist sehr weit weg. Dort gibt es wahrscheinlich Jäger. Wir haben es doch hier bei uns sehr gut.« Borsande meinte ärgerlich: »Du bist aber ängstlich. Ich bin diese eintönige Ebene leid.« Navosande mahnte: »Reisen ist nicht ungefährlich. Warum sollen wir uns ins Unglück stürzen?« »Nein«, konterte Borsande, »ich habe gehört, Reisen hat viele Vorteile und man wird erfahrener.« »Kennst du nicht das Sprichwort »stehendes Wasser fault«?« »Navosande, für einen Jagdfalken mag eine weite Reise gut sein, aber nicht für eine wilde Taube oder einen Haushuhn. Die meisten, die das Land ihrer Vorfahren verlassen haben, sind in der Fremde zugrunde gegangen. Wer seine Heimat nicht zu schätzen weiß und sie verlässt, wird es bald bereuen. Ich weiß das Leben unter meinen Freunden und meinen Verwandten wohl zu schätzen und kann mir vorstellen, wie schwierig es ist, weit entfernt von der Familie zu sein.« Doch Borsande rief aufgeregt: »Ach, die Welt ist doch so groß und man kann überall neue Freunde finden. Ich habe keine Angst vor der Mühsal einer Reise. Du kannst mich nicht davon abhalten.« Navosande begriff, dass alles Reden nichts nützt, und so sagte sie: »Du willst auf niemanden hören. In Ordnung. Geh, wenn du es bereust, freue ich mich über deine Heimkehr.« Die beiden Tauben verabschiedeten sich voneinander. Navozande flog ins Nest zurück und Borsande begab sich in Richtung der grünen Berglandschaft in der Ferne. Borsande flog unentwegt weiter, bis sie an ein grünes Feld am Berghang, welches voller schöner Bäume und bunter Blumen war, gelangte. Wie wunderbar frisch war auch die Luft. Borsande ließ sich auf einen Baum nieder und dachte, es wäre schön, hier ein Nest zu haben und von oben auf die vielen Blumen und Bächlein herabzusehen. Langsam neigte sich die Sonne dem Horizont zu. Borsande war richtig müde von dem langen Flug. Plötzlich verdunkelte sich der Himmel. Es wurde stürmerisch, donnerte und blitzte und ein schwerer Regen fiel. Das Zweigweg, in dem Borsande saß, schwankte heftig hin und her. Verzweifelt suchte Borsande hier nach besserem Bleibe. Schließlich verbarg sie sich zwischen den Blättern eines Strauches. Zitternd von Kälte wartete sie den Morgen ab. Da dachte sie bei sich, was für ein Fehler war das? Ich bin ganz alleine an diesem fremden Ort gekommen. Hätte ich doch auf Navozande gehört. Dann aber sagte sie sich, ach was, das Wetter wird wieder besser werden. Man darf nicht so leicht aufgeben. Am nächsten Morgen schien tatsächlich wieder die Sonne. Borsande schwang sich auf einen hohen Ast und freute sich über das schöne Wetter. Doch als sie die fremden Vögel am Himmel sah, deren Sprache sie nicht verstand, fühlte sie sich plötzlich sehr einsam und wurde traurig. Wieder dachte sie, ist es nicht besser, nach Hause zurückzukehren? Dann aber meinte sie wieder, nein, ich habe mich doch entschlossen, die ganze Welt zu bereisen. Es ist besser, weit zu fliegen und dann erst nach Hause zurückzukehren. Als unsere Borsande so in Gedanken versunken war, sah sie plötzlich einen Habicht mit gespreizten Fängen auf sich zukommen. In dem Moment dachte sie, wenn ich diesem Feind entkommen kann, dann werde ich sofort nach Hause zurückkehren. Aber da erschien aus einer anderen Richtung ein Adler. Borsande erstarrte vor Schreck und wusste nicht, was zu tun ist.
Die Geschichte von der Taube Borsande können wir erst beim nächsten Mal fortsetzen. Sie stammt aus der Fabelsammlung Kelile Vadenne. Nun aber zu unserem Sprichwort. Unser Sprichwort lautet: Hich gerani bi hekmat nist, hich arzani bi illat nist. Ein Händler hatte zwei gleichaltrige Lehrlinge. Beide arbeiteten schon 5 Jahre bei ihm, doch dem einen zahlte der Händler doppelt so viel wie dem anderen. Darüber war der Lehrling, der weniger erhielt, verstimmt. Er wollte sich bei seinem Lehrherrn beklagen. Die Gelegenheit dazu ergab sich auf einer Handelsreise. Als der Lehrling mit dem Händler alleine war, schüttete er sein Herz aus. Ich bin dankbar dafür, dass ich bei euch arbeiten darf, aber ich würde wirklich gerne wissen, warum ihr dem anderen mehr bezahlt. Da lächelte der Händler und sagte, du kannst sicher sein, dass hinter jedem hohen Preis eine Weisheit steckt und ich meine Gründe habe, dass ich ihm doppelt so viel gebe wie dir. Ich werde dir bei geeigneter Gelegenheit den Grund noch verständlich machen. Ein paar Tage später waren der Händler und seine beiden Lehrlinge gerade beim Mittagessen, als sie die Kamelsglocken einer Karawane hörten. Der Händler, der viel Ware bei sich führte und nur auf Kunden wartete, sagte, Hoffentlich sind in dieser Karawane ein paar gute Kunden. Dann kann ich meine Ware verkaufen und nach Hause zurückkehren. Dann sagte er zu seinen Lehrlingen, einer von euch sollte sich die Karawane anschauen und feststellen, ob Aussicht auf einen Handel besteht. Der Lehrling, der weniger Lohn erhielt, sah eine gute Gelegenheit gekommen, seinen Fleiß unter Beweis zu stellen. So sprang er auf und machte sich auf den Weg. Zurückgekehrt berichtete er, es ist tatsächlich eine Handelskarawane und die Kamele haben alle eine Glocke umhängen und machen viel Lärm. Aber ich glaube, die Leute in der Karawane wollen weder etwas kaufen noch etwas verkaufen, denn sie hatten nicht vor, hier anzuhalten. Der Händler dankte und sagte dann zu seinem anderen Lehrling, geh du auch und schau nach, was los ist. Da stand dieser auf, es dauerte eine ganze Weile, bis er wieder zurück war. Der Lehrling, der weniger Lohn erhielt, dachte bei sich erfreut, ich war viel fleißiger, bin nur kurz weggeblieben. Bei seiner Rückkehr berichtete der andere Lehrling wie folgt. In dieser Karawane sind über 100 Kamele und 35 Maultiere. 125 Tiere tragen eine Last und auf 10 Kamelen sitzen die Händler. Sie führen Stoffe und Mandel- und Walnusskerne aus Mashhad mit sich und sind nach Isfahan unterwegs. Sie haben es eilig, noch vor der Dunkelheit die nächste Karawanserei zu erreichen. In der Karawanserei wollen Sie ein paar Tage bleiben und etwas Gewürze, Wolle und Baumwolle kaufen. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir Gewürze und Wolle haben und vereinbart, dass wir Ihnen diese Ware morgen dorthin bringen. Der Händler bedankte sich und fragte noch, hast du auch einen Preis festgelegt? Da sagte sein Lehrling, nein, ich habe gesagt, dass ihr den Preis bestimmt. Der Händler schickte den fleißigen Lehrling weg, damit er Proviant für den Weg zur Karawanserei besorgt. Danach sagte er zu dem anderen Lehrling, hast du nun begriffen, weshalb ich ihm den doppelten Lohn bezahle? Es ist nämlich so, Hich gerani bi hekmat nist. Hich arzani bi elat nist. Der Satz wurde zum Sprichwort. Es wird verwendet, wenn man hervorheben will, dass eine wertvolle Ware auch teuer ist. Und das lautet übersetzt, hinter jedem hohen Preis steckt ein weiser Grund. Kein Preis ist niedrig ohne einen Grund.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammad Nouri mit dem Titel Shalizar, das heißt Reisfeld.
شکفته غنچه مهتاب تو تو بهشت شالیزاران سنبوله میرخصد به ناز با سرود شالیکاران شالیزار سبز و بیدار پیرهن عروس پوشیده عطر خاک عطر مهتاب عطر تازه امیده لای لای لای لای شالیزار امید مایی لای لای لای لای شالیزار نور خدایی مهتاب شالی می رود تا سهر بیاید شالیزار در انتظار تا که خورشید در بیاید شالیزار سبز و بیدار پیرهن عروس پوشیده عطر خاک عطر مهتاب عطر تازه امیده شالیزار امید مایی لای لای لای لای شالیزار نور خدایی کوچ کنیم از دیار خوب خون وای خدا نزا بشینه خاک غریبی بهمون خون میدون روی خاکم خاک خمونای تلایه جون میدون غم ندارم بالا سرمویه خدایه خوشه بلات خون لای لای لای لای دشمنو میبینم پشیمون کشون بروی دشمن مخم با اسب کرم میتازم بسوی دشمن اسب پی زین و برگم یار قشنگم توفنگم چکمه و شمشیرم به
قطار قطار فشنگم لای لای لای لای چه خوشه ولات خون لای لای لای لای دشمنو میبینم پشیمون
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Kultur und Zivilisation.
Islamische Kultur und Zivilisation.
Die Propheten Gottes haben bekanntlich einen einmaligen Beitrag zur Kultur und Zivilisation der Menschen geleistet und hatten den Auftrag, die Menschen zur Wahrheit und Recht herbeizurufen. Sie sollten Wissen und Erkenntnis der Menschen vermehren, das Denken veredeln und Gerechtigkeit in der menschlichen Gesellschaft herstellen. Gott hat in der Sure Nahl, Sure 16, im Vers 36 über das Ziel seiner Gesandten gesprochen. Und wir haben doch in jeder Gemeinschaft einen Gesandten auftreten lassen mit der Aufforderung, dienet dem einen Gott und meidet die Götzen. Die heilige Stadt Mekka ist seit ewigen Zeiten Zeuge der Aussendung von großen Gottesgesandten gewesen. Wie die Geschichte belegt, haben sich nach dortiger Ankunft Abrahams, dieses Helden des Glaubens an den einen Gott, eine Anzahl von Arabern der monotheistischen Religion angeschlossen. Leider aber haben nach Abraham a.s. mit der Zeit einige seiner Anhänger die Religion mit ihr Glauben und Götzenanbetung vermischt. Die meisten Historiker bestätigen, dass nach Abraham bis zum Erscheinen des Islams der Glauben der Araber ein Gemisch zwischen der Religion des Gottesfreundes Abraham und der Götzenanbetung war. Einige Dinge erinnerten an den abrahamitischen Glauben, zum Beispiel der Hajj und die Achtung der Kaaba und das Ritual ihrer Umkreisung. Es gab aber unter den Arabern auch solche, deren Überzeugung rein vom Götzenglauben geblieben war und welche die Götzendiener mahnten. Einer von ihnen ist Abdul Muttalib gewesen. Zur Beleuchtung des Hintergrundes sollten wir kurz die arabische Geschichte betrachten. Historiker haben sie in drei Epochen eingeteilt, nämlich die Epoche der Sabah und Himyar, deren Beginn sehr weit in die Vergangenheit zurückreicht, die Epoche der Unwissenheit, die Anfang des 6. Jahrhundert nach Christus beginnt und mit Ankunft des Islams endete, und schließlich die islamische Ära, die bis heute anhält. Andere teilen die arabische Geschichte nach geografischen oder ethnischen Gesichtspunkten ein. Hierbei wird nach Städtebewohnern und Nomaden unterschieden. Jedenfalls sind die Araber als eine alte Völkergemeinschaft wie die Iraner, Inder, Ägypter und Griechen zu betrachten. Die Araber der vorislamischen Zeit waren für ihre Poesie und Prosa bekannt. Die Künste waren ihr großer Stolz und galten auch der breiten Bevölkerung viel. Die Beduinen versammelten sich um die Dichter, um ihren neuesten Reimwerken zu lauschen. Die Bazare der Araber waren wie der von Ukas Ort der Verlesung von Gedichten. Die Mitglieder eines Stammes, der versierte, einfallsreiche Dichter besaß, feierten diese und rühmten sich damit. Einfluss und Bedeutung der Poesie im Zeitalter der Jahiliyat, der Ära, die dem Islam vorausging, wird alleine schon dadurch klar, dass eine unbekannte Person, die von einem Dichter besungen wurde, zu hohem Ansehen gelangte und ein angesehener Mensch sein Gesicht verlor, wenn er von einem Poeten geschmäht wurde. Die arabische Dichtung vor dem Islam spiegelte jedenfalls vollständig das Leben der Araber wider, auch wenn nicht alles belegt wurde. Gegenstand der arabischen Poesie waren die Wüste auf der arabischen Halbinsel, die Zelte, die Säbel, die üblichen Gesellschaftsspiele, Gesinnung, Verhalten und Gebräuche. Wir sollten, um ein klares Bild von der vorislamischen Epoche zu liefern, kurz einige Merkmale der Zeit der Jahiliyat-Unwissenheit nennen. Diese Epoche wird deshalb Zeit der Jahiliyat-Unwissenheit genannt, weil allgemein Ignoranz und Vandalismus herrschten. Es gab auf der arabischen Halbinsel kein Sozial- und Zivilrecht und es lebte dort kein Prophet, der die Einwohner mit einer Offenbarungslehre rechtleitete. Ein großer Teil der nördlichen Gebiete der arabischen Halbinsel, insbesondere Hijaz, bestand aus trockener, heißer Wüste und die meisten Araber führten ein Beduinenleben. Sie wanderten auf der Suche nach Wasser von einem Ort zum anderen. Dieses Leben hatte ihren Charakter geprägt. Wegen dieser harten Lebensbedingungen hatten sie viele menschliche Eigenschaften verloren.
Die Geschichte der Wüstenaraber besteht überwiegend aus Berichten über ihre kriegerischen Auseinandersetzungen und wird unter den Araber als Ayyamul Arab genannt. Meistens kämpften die Stämme um Tierbestände und Weideland. Ein deutliches Charaktermerkmal der Araber dieser Zeit war ihr Fanatismus. Ihr Stammesstolz und blindes Stammesdenken führte zu Streit und Gefechten um Überlegenheit. Der geringste Anlass genügte für einen jahrelangen schweren Krieg. Die Araber missachteten die Frau und für sie waren Töchter eine Schande. Manchmal vergruben sie ihre Töchter bei lebendigem Leibe, um sich dieser vermeintlichen Schmach zu entledigen. Frauen konnten nicht erben, aber sie selber konnten wie Gegenstände vererbt werden. Der Heilige Koran berichtet über das Verhalten dieser Menschen in den Versen 58 und 59 der Sure Nahl, Sure 16. Wenn einem von ihnen die Geburt eines weiblichen Wesens angesagt wird, macht er dauernd ein finsteres Gesicht und grollt. Dabei hält er sich vor den Leuten verborgen, weil ihm etwas so Schlimmes angesagt worden ist, und er weiß nicht, soll er es trotz der Schande behalten oder im Boden verscharren. Der Prophet des Islams erschien unter Menschen, die in Unwissenheit, Aberglauben und blinden Eifer versunken waren. Er war von Gott beauftragt in einem Gebiet mit einer solchen Vorgeschichte, die allerletzte Gottesreligion für das Heil der Menschen zu verkünden. Wichtig ist auch zu erwähnen, dass die unwissenden Araber in der damaligen Welt keinerlei Bedeutung besaßen, während sie nach dem Erscheinen des edlen Propheten Salawatullah alai und der Bewegung dieses großen Menschenlehrers sich so sehr änderten, dass sie in kürzester Zeit einen großen Wandel in Überzeugung, Kultur und Zivilisation in der Menschheitsgeschichte hervorbrachten. Nachdem der Berufung Muhammad Salawatullah alai zum Botschafter Gottes hat er 13 jahrelangen Mekka die Grundlagen des Islams verkündet. Aber aus verschiedenen Gründen ergaben sich in Mekka nicht die notwendigen Bedingungen für die Gründung einer Regierung und Grundsteinlegung für eine neue Zivilisation. Vielleicht war das wichtigste Hindernis die politische Lage von Mekka, die auf der Stammes- und Sippenordnung aufbaute und hat dies den Propheten veranlasst, aus Mekka auszuwandern. In der politischen Ordnung von Mekka wurden die Ämter nicht entsprechend Eignung und Verstand verteilt, sondern aufgrund von Brauchtum und Weitervererbung. Deshalb fanden unbekannte Talente keine Gelegenheit zur Entfaltung. Auch verhinderte die geografische Lage Mekkas die Bildung der ersten islamischen Regierung. Zwar galt Mekka als eine Stadt, aber sie war in Wahrheit eine zusammenhangslose Ansiedlung. Weil die Menschen die Kaaba in ihrer Stadt hatten, genossen sie eine Art Sicherheit und waren sich über die Verteidigung dieses Gebietes einig. Die beiden Städte Mekka und Medina waren gesellschaftlich gesehen voneinander verschieden. Die Bevölkerung in Mekka bestand vor allen Dingen aus Handelsleuten und dachte dementsprechend, während die Menschen in Medina Bauern waren und Probleme gegenüber zäh und widerstandskräftig waren. Alle diese Faktoren spielten bei dem Entschluss des Propheten zur Auswanderung nach Medina mit. Ohnehin wird die Hijra, die Auswanderung zur Wahrung der Religion, als ein Gebot vom Islam bekräftigt. Als der Prophet Salawatullah alaihi sich nach Taif begab, um sich einen Eindruck von der Bevölkerung zu verschaffen, war dies sein erster Schritt zur Erforschung der Möglichkeiten auf der arabischen Halbinsel. Aber die Menschen in Taif behandelten den Propheten unwürdig. Nachdem ihm dann einige aus Medina in Araba die Treue geschworen hatten, schickte er die Muslime nach Medina. Das politische und gesellschaftliche Klima in Medina beinhaltete die Voraussetzungen für den Propheten Salawatullah alaih zur Grundsteinlegung der islamischen Regierung in dieser Stadt.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mahdi Yarmoui mit dem Titel Tamoshokon, auf Deutsch Schaue zu.
مرا دیوانه میخواستی، تماشا کن تماشا کن، غمی شاهانه میخواستی، تماشا کن تماشا کن، مرا از خود جدا کردی، ببین با من چه ها کردی، اگر ویرانه میخواستی تماشا کن تماشا کن.
سپردم روزگارم را به دستت، شکستم شکستم شکستم داد نگاه چیر دستت، شکستم شکستم دلم از چشم تو افتاد، همین پیمان دستم داد، شکستم شکستم عجب وزنی عجب شوری، عجب ایشی عجب نوشی، ببین مهمانی از بینه منو درد فراموشی، برای فتح دستان چقدر بیهود جنگیدن، تو هم دست رقیبانی، خودت با چشم خود دیدن، سپردم روزگارم را به دستت، شکستم شکستم شکستم داد نگاه چیر دستت، شکستم شکستم دلم از چشم تو افتاد، همین پیمان دستم داد، شکستم شکستم
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sondersendereihe Ramadan, der Monat des Segens. Weiterhin guten Empfang.
Ramadan, der Monat des Segens.
Die wichtigste Nacht im Monat Ramadan steht bevor. Sie ist das Herz dieses Monats. In dieser Nacht wurde der Koran als Ganzes herabgesandt. Es ist die Nacht des Lichtes und des Segens. Sie wird Radnacht genannt, Nacht der Bestimmung. Über die Bedeutung dieser Nacht spricht Gott in der Sure 97: Im Namen Gottes des Al-Ebamas, des Barmherzigen. Wir haben ihn, den Koran, in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt. Aber wie kannst du wissen, was die Nacht der Bestimmung ist? Die Nacht der Bestimmung ist besser aus tausende Monate. Die Engel und der Geist steigen in ihr mit der Erlaubnis ihres Herrn zur Bestimmung jeder Angelegenheit hinab. Es ist eine Nacht voller Heil und Segen, bis die Morgenröte sichtbar wird. Die Nacht der Bestimmung ist also mehr wert als tausend Monate. In Scharen werden die Engel in dieser Nacht herabgesandt. Wir bitten Gott, dass es uns gelingt, die wertvollen Augenblicke dieser Nacht zu nutzen. Im Vers 185 der Sure 2 heißt es: Der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist. Und in dem ersten Vers der Sure 97 steht, dass die Herabsendung des Korans in der Nacht der Bestimmung geschah. Aus beiden Koranstellen schließen wir, dass die Nacht des Schicksals eine der Nächte im gesegneten Fastenmonat Ramadan sein muss. Auch aus Überlieferungen geht dies hervor. Wir sollten wirklich nicht diese wertvolle Nacht versäumen. Der Prophet Muhammad, Salawatu alai, hat über die Nacht der Bestimmung gesagt: Die Nacht der Bestimmung gehört zu den letzten 10 Tagen des Monats Ramadans. Darüber, dass nicht klar ist, zu welchem dieser Tage die Nacht der Bestimmung gehört, sagt Imam Ali alaihi salam: Gott hat diese Nacht verborgen, damit ihr sie noch mehr beachtet. Denn wenn ihr wüsstet, welche Nacht genau es ist, würdet ihr nur nach dem Segen dieser Nacht suchen, an diesem Abend die gottesdienstlichen Handlungen verrichten und die anderen Nächte vergessen. Imam Sadiq alaihi salam hat zu einem seiner Gefährten namens Abu Basir über den Segen dieser einmaligen Nacht gesagt: In der Nacht der Bestimmung werden die Ereignisse, die Tode und das Einkommen bis zum nächsten Jahr, nämlich bis zur nächsten Nacht der Bestimmung, festgelegt. Du solltest in der 21. und 23. Nacht des Monats Ramadan die Nacht des Schicksals sehen. Steh im Gebetsdienst und gestalte diese beiden Nächte so gut du kannst bis zur ersten Morgenröte. Da sagte Abu Basir: Wenn ich nicht beim Gebet stehen kann, was soll ich dann tun? Da sagte der Imam: Verrichte das Gebet im Sitzen. Widme dich auf jede Weise, die dir möglich ist, der Gottesanbetung, denn die Tore des Himmels wurden geöffnet, Satan ist angekettet und die gottesdienstlichen Handlungen der Gläubigen werden eingenommen. Abu Basir stellte nacheinander weitere Fragen an Imam Sadiq alaihi salam, um noch mehr über die Nacht des Schicksals zu erfahren. Der Imam unterstrich bei seinen Erklärungen die Bedeutung dieser Nacht und sagte: Selbst ein Kranker sollte die wertvollen Augenblicke dieser Nacht mit ihrem Segen nicht versäumen.
Menschen, die mit Wissen und Erkenntnis gesegnet sind, erkennen, was ihre Aufgabe in dieser Nacht ist. Manchmal ist die Wirkung der Nacht der Bestimmung auf einen Menschen und sein Schicksal so groß, dass sie nicht nur ein Jahr, sondern ein Leben lang anhält. Aber auch diejenigen, die nicht eine solche Ebene oder Spiritualität erreichen, haben an dem immateriellen Segen dieser Nacht teil. Es liegt an jedem Einzelnen, wie sehr er sich wandelt. Es hängt davon ab, wie gut er sich darauf vorbereitet hat, aus dem Segen dieser Nacht zu schöpfen. Das Gott dienen und beten in dieser Nacht, die Anflehung und das Nachdenken werden sicherlich deshalb betont, weil es von der Anstrengung des Menschen in dieser großartigen Nacht abhängt, wie viel er aus ihrem Segenswut schöpfen kann. In dieser Nacht ist es am wichtigsten, sich von der Gleichgültigkeit, Ignoranz und dem Irrtum abzuwenden und nachzudenken. Was könnte in dieser Nacht, die mehr wert ist als 1000 Monate, besser sein, als über das eigene Schicksal nachzudenken, sich das bisherige Leben vor Augen zu halten und die eigenen Schwächen neben den Stärken festzustellen? in dieser kostbaren Nacht kann der Mensch für ein besseres Morgen planen, um auf die breite Bahn zum wahren Glück zu gelangen. In diesen edlen Augenblicken kann er seine Einstellung zum Leben ändern. Durch das Lesen im Koran und durch die besonderen Gebete in dieser unschätzbaren Nacht nimmt der Mensch Verbindung zu Gott auf. Die Menschen versammeln sich in der Moschee, um in einer wunderbaren spirituellen Atmosphäre bis zur ersten Morgenröte Gott zu preisen und ihn um Vergebung zu bitten. Die Betenden bitten Gott bei dem Koran und bei seinen edlen Namen, dass er sie vor dem Inferno rettet. Eines der bekanntesten Gebete in der Nacht des Schicksals ist das Doa-e Joshane Kabir. Es ist von sehr edlem Inhalt. Wir preisen diesen Gebet Gott wegen seiner Größe und hoffen auf seine Vergebung. An einer Stelle heißt es: O Wegweiser der Verehrten, O den dich die Rufe der Rufenden erreicht, O du, der du schnell denen zur Hilfe eilst, die Hilfe suchen, und denen Zuflucht bietest, die Zuflucht suchen. O der du denen Schutz bietest, die sich fürchten, oder der du denen Gläubigen hilfst, der du dich der Bedürftigen erbarmst und den Sündern Schutz bietest, hilf, hilf, rette uns aus dem Feuer, o du mein Herr. Zu Lebzeiten des Moses a.s. gab es einen Mann, der trotz hohen Alters noch immer nicht an Gott glaubte. Eines Tages sagte er spöttisch zu Moses: Gehst du wieder zum Berg, um Gott anzuflehen? Moses bejahte. Da sagte er: Ich habe eine Botschaft für deinen Gott. Ich möchte, dass du ihm ausrichtest: Ich brauche dein Gottsein nicht und auch nicht dein tägliches Brot. Moses war sehr traurig, aber er schwieg und setzte seinen Weg fort. Am Berg Tur angelangt, warf er sich vor Gott nieder und pries ihm wegen seiner Größe. Schließlich wollte er wieder umkehren, als ein Ruf erschallte: O Moses, warum sagst du mir nicht, was mir mein Diener, der sich von mir abgewandt hat, ausrichten lässt? Moses sagte verlegen: O Gott, du weißt doch besser, was er gesagt hat. Wieder kam ein Ruf: Geh und sag ihm, wenn du dich über mein Gottsein schämst, so schäme ich mich nicht über einen Diener wie dich. Du möchtest mein tägliches Brot nicht haben, während ich, ohne dass du mich darum bittest, dein tägliches Brot schicke. Moses richtete dem alten Mann die Botschaft aus. Da verspürte dieser plötzlich, wie gütig Gott ist. Ihm gingen die Augen auf und er sagte beschämt: O Moses, ich habe mein Leben vertan und war mir nicht bewusst, wie großherzig dein Gott ist. Ich bitte dich, bring mir die Religion Gottes nahe.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.